Also wo sind denn die Felder, gesellschaftlich und sonst wo, die wirklich was von der TA haben können, haben wollen, und wir können uns auf die konzentrieren.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Fehmer. Ich bin Sascha Weigel und im virtuellen Podcaststudio sind heute mit mir wieder einmal nach langer, langer Zeit Rolf Balling und Günther Mohr. Hallo ihr beiden.
Hallo. Wunderbar.
Hallo zusammen.
Rolf, Günther, wir sind jetzt seit Dezember 2024 nicht mehr ratlos hier zusammengekommen. Und als wir das jetzt hier wieder in die Wege geleitet haben, habe ich gedacht, ich mache eine kleine Premiere. Ich arbeite halt das erste Mal ohne Skript, bei dem der Auftakt und der Ende meistens nur drin waren. Alles andere war ohnehin nur immer spontan. Aber dass ich heute das Sprüchel am Anfang hinbekommen habe, nach mittlerweile über 230 Sendungen, hat mich schon ein bisschen Puls gekostet. Wie geht's euch beiden?
Ja, danke der Nachfrage. Wie ich schon eben gesagt habe, hatten Sehnenproblem, Sehne gerissen. Das war unangenehm. Aber jetzt ist es so, dass es erträglich ist und auf dem Weg der Besserung. Ansonsten ist in der Welt vielleicht auch so ein paar Sehnen gerissen, könnte man sagen, oder?
Leinenlos.
Ein paar Veränderungen, und ja, stimmt, in der Zeit, wie wir das letzte Mal gesehen haben, hat sich sehr viel verändert. Ne? Aber irgendwie versuche ich da, sagen wir mal, in den Bogen immer genug Sauerstoff zu kriegen, dass es weitergeht.
Günther, wie ist bei dir die Situation? Die Lage in Frankfurt.
Ja, ich habe schon gestockt bei deiner Einleitung ohne Skript. Als wir als Transaktionsanalytiker haben immer ein Skript. Also insofern bewegst du dich ja da, glaube ich, in einem anderen Sprachbereich
ja.
Dann.
Ja, du, ich bin skriptfrei.
Du bist schon skriptfrei, ja.
Okay. Ja. Auch dank euch. Ihr wart ja und seid zwei meiner Mentoren in der Transaktionsanalyse. Und heute soll es ja um TA auch gehen, wenn auch vorrangig um die organisierte TA, also weil dort der Verband in Deutschland 50-jähriges Bestehen gefeiert hat. Ich habe nochmal nachgeguckt, 25. Februar 76, war noch vor meiner Geburt. Was heißt, ich bin auch noch keine 50, aber schon skriptfrei unterwegs. Daher das so zum Thema. Tja, wir wollen mal loslegen. Also die Idee war ja mir gekommen, nachdem ich beim Kongress war, und ihr wart auch. Oder Günther, du warst beim Kongress. Ja. Wir haben uns gesehen, Rolf.
Ja, ich war schon da, aber nicht sehr viel anwesend genommen.
Ich werde euch gleich ein bisschen dazu fragen, diese Entwicklungen auch des Kongresses, weil das ist ja doch das Lebendigste, wo wir die DGTA erleben können, wo alle Mitglieder, Großteil der Mitglieder zusammenkommen und was in 50 Jahren da geschehen. Die TA ist noch ein bisschen älter. Da würde ich gerne mit euch sozusagen hinschauen, wie sich es entwickelt hat, aber vor allen Dingen auch eine kleine Standortbestimmung heute. Denn ihr habt es ja doch maßgeblich mit erlebt und auch geprägt. Als ich euch mit dem Thema angerufen habe, was ging euch durch den Kopf als erstes? Ungefiltert.
Okay, ich fange mal an. Naja, ist eine höchst interessante Sache zwischen uns, ne? Aber ich habe mich ein bisschen gefragt, wen interessiert das denn eigentlich, ne? Also immer so organisationsinterne Sachen und so, ne? Ist das wirklich so allgemein? Aber kann schon sein, so im Parallelprozess, so dass die Situation der DGTA auch ein Beispiel ist für viele andere Verbände oder für den Staat oder die ganze Welt oder so. Also wo wir so drin hängen, augenblicklich in der DGTA. Vielleicht ist es ein gutes Beispiel.
Ja, die Welle der Verbandsorganisation in unserem Metier war ja später dann auch erst gewesen, in den 90ern, dass sich die ganzen Verbände gegründet haben, auch Coaching, Mediation. Ich weiß nicht, wie es mit der Supervision war, es gab aber wenige, die so zeitig dran waren wie die Transaktionsanalyse. Oder Günther, du hast dich doch damit auch genauer beschäftigt.
Ich habe in Vorbereitung unseres Meetings jetzt hier den Jahresband nochmal gelesen, der ja ziemlich seitenstark, ich weiß, ein paar hundert, 700 oder 800 Seiten hat er, oder sagen wir mal, ich bin grob drüber gegangen. Das fand ich sehr interessant, wie da so eine sehr traditionelle Perspektive auch aufgemacht hat. Das, was du sagst, das ist ein bisschen anders in meiner Erinnerung. Also diese Schulenverbände wie Gestalt, Rogers, Psychodrama, TA, die haben sich alle zu einer ähnlichen Zeit gegründet. Und diese, jetzt sagen wir mal, eher Professionsverbände wie Mediation, Coaching und so, die kamen in der späteren
Welle. Da gibt es eine Trennung, sagst du.
Das ist ein Unterschied. Die haben ja auch mehr dann diese Schulen dann zu integrieren versucht. Ne?
Ich war mal auf einem Focusing Seminaren, da gab es auch einen Verband. Also das ist sozusagen eine ältere, sage ich mal, Generation, dass sich 70er, 80er das gegründet haben. Und dann späterhin waren es diese Professionsverbände, die sich gebildet haben.
Aber das ist schon interessant. Wenn man damals fragte zu der Zeit, ich will da was lernen, da kam man gar nicht auf die Idee, beim Fachverband anzufragen. Da guckte man, welche Institute gibt's denn da, die sowas in der Richtung machen. Ja. Und dann, da war natürlich TA als einer der größeren Anbieter immer sofort im Gespräch. Ne?
Also ich fand es sehr spannend, in diesem Jahresband auch nochmal diese Geschichte von Eric Byrne zu lesen. Ne, ich hatte das ja auch schon verschiedentlich mal gehört oder so. Das ist ja dann nochmal auch wieder spannend, wie man so als eine Richtung oder eine Schule oder einen Verband vielleicht auch durch diese Gründerfigur jetzt in einer bestimmten Ausrichtung oder bestimmten Elementen geprägt ist. Ne? Also das fand ich nochmal sehr, sehr spannend. Das ist ja doch eine recht schillernde Person gewesen, wenn ich das mal so sagen darf, in dem Zusammenhang.
Ist vielleicht auch gleich eine Falle, ne? Denn dass wir uns mit dem Skript vom Eric Byrne beschäftigen, ist ja schon fast so wie ein fortlaufender Pausenclown-Idee oder sowas. Das kommt immer wieder und immer wieder und immer wieder. Aber die Frage, wo sind wir denn jetzt, ne? Und was braucht es denn jetzt oder so, das kommt ja manchmal ein bisschen zu kurz.
Ja, ich nenne Eric Byrne auch nicht mehr den Begründer der Transaktionsanalyse, sondern den Namensgeber. Weil ich glaube, dass wir da auch so ein Stück noch einer alten Logik da, die alten großen weißen Männer gründen Methoden und stehen dann auch dafür. Für meine Begriffe gehen viele andere, die am Anfang der TA auch mitgewirkt haben, hinter diesem Menschen, der eher so diese Schreibfähigkeit hatte, die hatte Byrne ja, gehen die anderen und auch die Frauen gehen ein Stück unter, dafür eine Lanze zu brechen. Für Mary Golding oder Vanita English, die fast von Anfang an dabei waren. Also insofern denke ich, wenn man mal so traditionell zurückguckt, nochmal zu gucken, wie macht es Sinn, die TA eigentlich zu firmieren? So, Transaktionsanalyse ist eine Methode aus den 60er Jahren, die von Eric Byrne, einem Psychiater und so weiter gegründet. Also diese Leier, ich glaube, dass da schon auch ein bestimmter Bezugsrahmen drinsteckt, dass das nicht so tragend ist. Aber du hast recht, Rolf, Vergangenheit ist eins. In dem schönen großen Band der TA hat für mich der Gegenwartsbezug, also zu Gegenwartsthemen, also einen relativ geringen Raum eingenommen.
Wenn ich da kurz weitermachen kann, ne? Ich habe heute Morgen Spiegel online gelesen und dann hat irgendjemand sehr kräftig gesagt, es ist augenblicklich in der Situation in Deutschland nicht die Frage, ob wir mehr arbeiten oder weniger arbeiten oder Sozialsysteme rauf oder runter, sonst was. Unser Geschäftsmodell stimmt nicht mehr. Und das ist es eigentlich, ne? Und da denke ich, aha, interessante Idee, das ist es. Und ich frage mich bei der DGTA augenblicklich, müssen wir über unser Geschäftsmodell reden? Das wäre es, ne?
Das heißt, also, dass die DGTA in die falsche Richtung noch agiert und das jetzt nicht mit doppelter Anstrengung tun sollte, sondern eher hinterfragen, ob das noch das tragende Geschäftsmodell ist.
Eine Bemerkung in dieser Richtung, ne? Also die Vergangenheit war ja auch davon geprägt, wir sind so eine wunderbare Methode und wir sind nicht wirklich anerkannt, so wie wir es verdienen, ne? Und die als Psychotherapiemethode und so, das ist kein Geschäftsmodell, das ist ein ewiges Gejammern und das sollte man jetzt mal, denke ich, ad acta legen und fragen, also wo sind denn die Felder gesellschaftlich und sonst wo, die wirklich was von der TA haben können, haben wollen und wir können uns auf die konzentrieren.
Du warst ja sehr begeistert von dem Kongress, habe ich von dir gehört, also von so viele Teilnehmer und so viele nette Menschen und so weiter.
Also das war ja schon immer prägend, nette Menschen. Von der Größe her ist klar, weil einfach Lindau das Zentrum, ne, von der Dachregion ist, dass da also viele hinkommen und auch die TA doch schon verstärkt, finde ich, im süddeutschen Raum sozusagen ihre Vertreter hat. Ja, ich empfand es tatsächlich im Vergleich so zu den, sag ich mal, den frühen Zehnerjahren und so, als ich auch dann die DGTA kennengelernt habe, fand ich es wesentlich munterer. Und auch, wie soll ich sagen, also die Altersstruktur war irgendwie jünger geworden. War ich positiv erstaunt, dachte mir, wow, da sind doch einfach wirklich viele junge Leute. Als ich noch jung war, sozusagen, da gab es nur irgendwie so zwei, drei links und rechts davon. Und dann waren das eher halt gestandene Organisationsarbeiter, Beraterin, Psychotherapeuten. Ich finde, da hat sich was in den letzten Jahren getan von den Punkten, die ja auch identifiziert wurden. Wir, die DGTA, überaltert und hat einfach Tendenzen, denen man entgegenwirken muss. Und ich hatte den Eindruck, das ist gut gelungen.
Stimmt, also kurz dazu, auch wie der Kongress organisiert war, das war absolut professionell, state of the art, hat gut funktioniert, mit von Marketing, mit dem Aussehen und sonst wie. Also wir hatten von der Organisation her noch nie so eine gute Organisation, die so gut funktioniert hat. Und trotzdem frage ich mich, was ist mit dem Geschäftsmodell?
Und wäre das ein Denkmodell zu sagen, das eine ist sozusagen die Organisation selbst, wie das jetzt läuft, und das andere ist immer noch das Theoriegebäude, das Gedankengebäude und auch die Kultur des Vortragens. Also dem kann ich, Günther, was du sagst, so, ne, was ist die TA? Und dann geht diese Leier los. Ja, in der Tat. Also das ist tatsächlich ein Thema, was aber weniger die Organisiertheit betrifft, oder?
Ich bin bei dir, Rolf. War auch überrascht, dass es lag bei mir daran, dass ich dachte, wie viele Leute kenne ich gar nicht, ne? Da in dem großen Saal, ich saß einmal an so einer Stelle, wo die ganzen Leute zu der Keynote dann auch reinkamen, die zu spät kamen und so, wie viele Leute ich gar nicht kannte. Und auch jüngere Leute, man ist ja schnell jünger als ich, aber egal wie. Ich habe aber dennoch auch überlegt, welche Gruppen sprechen wir denn an oder was sind das für Leute zum Thema Geschäftsmodell dann. Meine eigene Richtung war ja immer, auch die TA weiterzuentwickeln, ne? Nicht beim 101 Sammelsurium zu bleiben und das immer wieder zu wiederholen und so weiter, sondern zu gucken, wie können wir TA auf aktuelle oder auf feldspezifische Themen denn mit verwandten, aber neuartigen Konzepten auch übertragen. Da habe ich dann auch gedacht, wir haben zwar viele Leute, aber wir sind so in so einer Grundschulsituation geblieben. Ne, also so irgendwie diese gymnasiale Oberstufe im Bildungssystem oder auch Hochschulniveau haben wir noch nicht. Wir integrieren viele Leute, die vielleicht Spaß daran haben, in so Gruppen zu gehen und eine Beraterausbildung in 2-3 Jahren zu machen, dort auch sich sehr heimisch zu fühlen und auch aufgenommen, wertgeschätzt und so weiter. Ich glaube, dass wir das vom Geschäftsmodell gut leisten. Das ist jetzt die Frage, ob das ein tragfähiges Geschäftsmodell dafür ist, um langfristig in der Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben. Ja, da habe ich auch meine Zweifel.
Also spielt das sozusagen auf Akademisierung an, was ja generell eine Tendenz in der Beratungswelt ist, dass es akademisierter wird. Und wir ja schon mehrmals auch darüber gesprochen haben und ich dich eher im Ohr hatte, dass es diese Praxisorientierung, weniger Akademisierung ist durchaus anstrebenswert oder behaltenswert auch.
Ja, Akademisierung ist schon so ein Wort für sich. Wenn man wissenschaftliche Nachweise oder wissenschaftliche Fundierung damit meint, ja, alle Denkschulen oder Denkmodelle in der Historie sind untergegangen, wenn sie nicht, sagen wir mal, in der Wissenschaft eine Fundierung hatten.
Aber das finde ich jetzt interessant. Also vielleicht kann man aus der Not eine Tugend machen, von wegen Grundschule und so. Also was die TA so anzubieten hat, ist ja auch viel Grundschule, ne? Also was ist ein Vertrag, ne? Und Drama-Dreieck oder auf die Transaktionen gucken und Symbiosen und sowas. Das ist ja alles wirklich Berater-Grundschule. Und entweder entwickeln wir jetzt ein eigenes Konzept, wie wir jetzt mit Organisationen und mit Kontexten sonst wie umgehen, oder das ist dann die weitere Professionalisierung im Gymnasium bei den Systemikern oder bei sonstigen Leuten. Das ist eher die Frage. Eine Tendenz sollte man wirklich diskutieren. Na gut, diese Grundschule, die fehlt manchen, die schon mit der Obertertia so angefangen haben mit der Beratung und so. Ne? Die ist sehr wichtig, diese Grundschule. Und wenn das unsere Stärke wäre und sehr praxisorientiert, vielleicht ist es das.
Ja, da fällt mir ein, ich habe den Aufsatz dann auch gelesen, die TA im Osten. Ja, ich glaube, von den 1800 DGTA-Mitgliedern in Deutschland sind nur 100 im Osten und von diesen 100 sind noch wieder mehr als die Hälfte Berliner. Also insofern auch nicht so typische Ostler. Also da ist auch was Interessantes drin, dass wir immer noch, also auch 30 Jahre nach der Wende, so eine westdeutsche Geschichte geblieben sind. Ich mache ja mit Sascha zusammen, wir haben ja eine Gruppe da in Leipzig, wo vorwiegend auch Menschen aus der Region da, aus Ostdeutschland drin sind.
Ja, wieso ist er im Osten so wenig aufgebaut? Es gab ja schon einige Bemühungen, sagen wir mal, von Wessis jetzt den Osten zu missionieren sozusagen, was nur einen mäßigen Erfolg hatte. Aber vielleicht fehlt den Ossis so die Begeisterung des Anfangs, den die Wessis noch haben. Also in den 50er, 60er, 70er Jahren, da war ja TA noch ganz was Neues und Revolutionäres und ein bisschen was Rebellisches und so. Das kann man den Leuten im Osten jetzt nicht mehr so verkaufen. Das passt einfach nicht mehr.
Aber das war in den 90ern anders, soweit ich das gehört habe, auch von den Leuten, die das ja auch schon vorher, also gerade auch im Leipziger Raum hier gab es ja schon auch ein paar Vertreter, die so Beratung entwickelt haben, schon vor der Wende. Und auch im kirchlichen Kreis habe ich das vor kurzem auch hier im Podcast so einen Aha-Moment gehabt mit Gemeindeberatern, die im Osten ja auch schon, also zu DDR-Zeiten tätig waren in der Kirche. Und die haben das mit Begeisterung aufgenommen. Die kannten die TA. Zu Anfang war das, ich bin okay, du bist okay von Thomas Harris. Klar, aber das haben die aufgesogen. Und viele Psychotherapeuten auch sind aus der Region dann in den 90ern in den Westen getingelt und haben dort die Fortbildungsgruppen besucht. Ja, wie ich TA kennengelernt habe, die Kollegin hat das bei Bürger Goos gelernt in Freiburg. Also viel weiter in Westen konnte man gar nicht fahren. Und das war es ihr wert gewesen.
Und machen die jetzt weiter im Osten? Bauen die selber Gruppen auf oder so? Was ist denn da los?
Also das war eine Psychotherapeutin, die ist mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand. Bescheidenerweise würde ich sagen, ich habe eine Gruppe und ein Institut, das so TA-orientiert und fundamentisiert ist. Aber das ist nicht viel. Wir haben Berlin, wo einige Vertreter sind, und Leipzig jetzt. Dann hört es eigentlich, glaube ich, mit Ausbildungsinstituten schon auf. Es gibt natürlich Kandidaten, Ausbildungskandidaten, CTAler, die arbeiten. Ich habe jetzt auf dem Kongress einen alten Ausbildungskollegen aus der Ausbildungsgruppe aus Schwerin wieder getroffen. Dresden ist aber nicht mehr das. Dresden war lange Zeit, glaube ich, so eine Ausbildungsstätte für TAler. Aber es ist nicht viel. Es ist wirklich nicht viel. Es gibt weder in Jena noch in Magdeburg. Ich will jetzt niemanden Unrecht tun.
Ja, der Steffen hat ja versucht, in Magdeburg da was aufzubauen, aus eigenen beruflichen Veränderungen dann im Moment da wieder ein bisschen zurückgetreten von. Und ich hoffe, dass er da nochmal Fuß fasst an der Stelle.
Da sind wir ja in einer parallelen Entwicklung zu anderen Themen, beratungsfern auch. Also was wirtschaftliche Entwicklung angeht, Bevölkerungsentwicklung und so. Da sind wir Spiegel der Zeit. Da ist der Osten generell genauso hinterherhinkend wie in anderen Feldern auch. Daher würde ich sagen, das ist jetzt nichts TA-Spezifisches. Wenn das anders gewesen wäre, das wäre ja wirklich ein gegen den Strom schwimmen.
Höcke hat ja jetzt gesagt, dass in Ostdeutschland die eigentlichen Deutschen sind und hier im Westdeutschland sind ja diese amerikanisierten.
Ach, dieses unsägliche Höcke-Zitat.
Vielleicht hat das damit zu tun, dass wir hier im Westen doch diesen amerikanischen Modellen da eher zusprechen. Das ist jetzt nicht gemeint, was ich gerade sage.
Nee, aber den Biss kann man ja weitermachen, ne? Also viele Ossis haben im Westen da wirklich TA gelernt, ne? Mit Begeisterung und sonst was alles. Der Haken ist nur, die haben sehr schnell gemerkt, im Osten ist es sehr harte Arbeit, da was aufzubauen, aber im Westen gibt's westliche Honorare und so. Die haben eine Braindrain-Wanderung von Osten nach Westen gemacht und haben sich im Westen etabliert als Berater und so. Und denen geht's gut damit. Kenne ich auch ein paar. Bei allem Ossi-Gefühl, was sie immer noch haben, ne? Pionierarbeit zu lassen für niedrige Honorare ist dann auch nicht unbedingt deren erster Impuls.
Und das hat schon auch mit der wirtschaftlichen Verteilung zu tun. Also die Organisationen und die Organisationsteile, die Beratung einkaufen, die sind nicht in Ostdeutschland angesiedelt. Das ist schon einfach, da fehlt nicht nur, sage ich mal, diese 40 Jahre DDR-Geschichte, sondern auch in den letzten 30 Jahren ist es eine Verteilung, die nicht mal die Tendenz zum Ausgleich hatte. Da kann man natürlich eine Produktionslinie aufbauen, aber das ist ja nicht die Einheit, die Beratung einkauft, sondern das sind andere Einheiten und die sind nicht hier. Insoweit haben es Berater, gerade weil ja auch schon Organisationen, also die einkaufenden Einheiten sind, die sind einfach nicht da. Und von der Lebensberatung oder von der Trennungs- und Scheidungsberatung oder so. Einfach, das ist ein anderes Niveau. Das hat sicherlich Auswirkungen für die Organisiertheit von TA im Bereich Deutschland. Inwieweit das Europäische, wir sind ja auch Teil der Europäischen Vereinigung, da Parallelen sind, das würde ich fast bezweifeln. Aber da bin ich auch wirklich kenntnisfrei. Da bist du, glaube ich, stärker eingebunden, ne? So in die internationalen Verflechtungen. Hey du, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dein Smartphone zu nehmen und eine Sternebewertung zu hinterlassen. Vielleicht sogar auch einen kleinen Kommentar zu dieser Episode und wie es dir hier bei dem Podcast gefällt. Und mit dem Podcast geht's jetzt weiter.
Ja, ich wollte noch was zu einem anderen Punkt sagen. Also wenn ich diesen Jubiläumsband da mal durchgehe oder wie der konzipiert und aufgebaut ist, da die Modelle der TA spielen da eigentlich eine relativ geringe Rolle. Da wird viel auf diese ethische Haltung der TAler dann rekurriert und so. Und da habe ich auch gedacht, vielleicht ist Transaktionsanalyse, das ist ja aus dem psychotherapeutischen Bereich ziemlich raus, also wo außer mal sophisticated Vorgehensweisen, Techniken gebraucht wurden, oder leider ist ja in unserem Bereich Organisation die TA aus meiner Sicht auch ein Stück auf dem Rückmarsch. Stattdessen ist das Beratungsfeld stark geworden. Also wie schaffen wir für Menschen, die in irgendwelchen Lebensbereichen tätig sind, ob Schule oder sonst wie, vielleicht auch Physiotherapie oder sowas, eine Ergänzungsmethode, die, sagen wir mal, so psychologische Grundkenntnisse, Wolf, du hast es gesagt, Grundschule und sowas mit gut integriert. Da habe ich weitergedacht, können wir da überhaupt für Weltbegegnung, was uns heute allen blüht, vielleicht an der Stelle was anbieten, dass das mehr die Zukunft ist, so eine integrierten Verfahrens wie der TA, dass man ganz rausgeht aus dieser Spezialisierung auf Felder und da immer differenzierter werden, sondern da mehr auch so einen allgemeinen Lebensbewältigungsansatz mit betrachten.
Dem kann ich gut zustimmen, ne? Insbesondere, weil wir haben Modelle, mit denen kann man schnell situativ sich orientieren. Was läuft hier eigentlich oder so, ne? Jetzt mit KI, aber auch mit den komplexen Systemen, also was sich politisch und sonst wo alles gerade ändert und technologisch, das ist alles dermaßen komplex und schnell. Da kommt es immer mehr auf eine schnelle Orientierung an, auch jetzt als Berater, als ratloser Berater, sonst wie, sich zu orientieren und effektiv zu werden. Und da haben wir eine Menge anzubieten. Und das sind tatsächlich die Grundlagenkonzepte mit Vertrag, mit Dramadreieck, mit Passivität und Symbiose und sonst was, die sind unheimlich hilfreich. Die braucht man eigentlich moralisierend anzuwenden. Also das, ich finde so, dass die TA häufig in der Neigung ist, wir sind zwar nicht so furchtbar erfolgreich, aber wir sind die Guten. Das nervt dann eher. Aber wir können effektiv sein und wirklich hilfreich. Das wäre, denke ich, die Schiene.
Meint ihr, wir sind gut aufgestellt, die Personen oder Personengruppen und auch also starke Personengruppen zu verstehen, die sich unverstanden fühlen, wo wir ja schon historisch verortet, ist ein rebellischer Ansatz gewesen der TA. Es ist eher linksprogressiv, wenn man es politisch einordnen will, gewesen. Es kommen Leute in die Beratung, da sind wir irgendwie gut drauf gefasst, aber meint ihr, wir können auch Gruppen ansprechen, die nicht in Beratung kommen, aber denen wir ein passendes Angebot machen können?
Ja, ich meine, das ist eine gute Frage. Das Problem ist ja oft schon, dass die das...
Oder einfach, ich will mal so sagen, wir sind ja auch Männer, aber einfach auch Männer.
Das Element des Kommunizierens oder des Redens ist schon verdächtig.
Ja.
Ne? Also wenn du damit kommst, und Transaktionsanalyse ist ja schon, Bernd Schmidt hat es ja mal so definiert, ist Wirklichkeit schaffen mittels Kommunikation. Also ich habe auch gerade überlegt, als du so gefragt hast, Kommunikation ist ja unsere Methode, und oft ist ja da schon das Verdachtsmoment drin, dass da was Manipulatives läuft, wenn jemand angesprochen wird. Ne?
Das halte ich ja für eine der drängenden Fragen gesellschaftlich momentan. Also wir sind jetzt gerade heute am 10. Juni, wir haben in Belfast diese Ausschreitungen, wir haben die politischen Entwicklungen, und da ist schon die Frage, also wie sprechen wir jemanden an, der nicht Ansprache einfordert, aber sich so benimmt, als dass er sich unverstanden fühlt, als dass er ungehört wird und sich ungehörig auch benimmt? Und was haben wir dafür Angebote dafür? Mhm. Wir sind halt nicht mehr aus der dritten Reihe kommend und revolutionieren die Psychotherapie.
Da habe ich ein Problem, ne? Also ich denke, nehmen wir unser Symbiose-Konzept oder sowas, ne? Das eignet sich ja schon wunderbar. Also wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt augenblicklich Politik und Gesellschaft oder Gewerkschaften und Arbeitnehmer und so. Also an vielen Schnittstellen, wo es augenblicklich knirscht und kracht, könnte man mit dem Symbiose-Konzept, denke ich, viel Erhellendes analysieren. Aber vorher müssten die Leute das Symbiose-Konzept einigermaßen kennen. Wie man das so einbauen konnte und damit ein Angebot macht, da bin ich echt ein bisschen ratlos, tatsächlich.
Naja, ich denke da eher mehr so im Bezugsrahmenmodell, ne. Da hast du die schönen Bilder auch wieder von dem von mir eben schon zitierten Bernd Schmidt, der dann so welche Kästchen macht, die sich auch überschneiden oder eben nicht überschneiden. Und wie können wir da wirklich überschneidende Felder hinkriegen oder sich annähern zwischen Bezugsrahmen, die noch auseinanderlegen und aber diese Grundidee, den Bezugsrahmen des anderen erstmal verstehen zu wollen, das ist jetzt im Systemischen, aber in der Transaktionsanalyse genauso drin. Also insofern haben wir eigentlich Instrumente, um damit umzugehen. Da bin ich auch bei dir, Wolf, in dem, was du sagst, wenn wir da zu sehr die Moral vor uns hertragen, es muss aber von Anfang an in jeglicher Hinsicht alles wertschätzend sein und durchgegendert und sonst was, dann kommt man natürlich mit dem Bezugsrahmen verschiedener Gruppen nicht zurecht. Ne? Aber wenn ich da offen bin und ich denke, das können wir schon.
Da wäre meine Idee, die Soziologen, die beschäftigen sich ja auch mit den Themen auch möglich. Und denke ich, interessant, was die alles haben. Aber wenn ich manchmal so soziologische Aufsätze lese, denke ich, wenn der jetzt ein bisschen von TA-Ahnung hätte und würde das Modell benutzen, der könnte das viel schöner und klarer beschreiben und die eiern darum, weil sie dafür keine richtigen Konzepte haben. Und da im soziologischen Bereich, da könnten wir wirklich mit unseren Konzepten eine Menge hilfreiche Sachen leisten.
Und da wäre doch ein Punkt zum Thema Geschäftsmodell, TA und organisierte TA. Ich meine, die TA fand ich ja als sozialpsychologische Methode schon stark soziologisch agierend und nicht ausschließlich tiefenpsychologisch. Und der Wandel, sage ich mal, aus dem psychologischen Jahrhundert, des 20. Jahrhunderts mit Freud ohnehin sehr auf die Psychologie bezogen, der ist ja offensichtlich auch, dass heute die Soziologie einen stärkeren Anspruch und auch ein stärkeres Gehör findet, gesellschaftliche Deutungsmuster zu liefern. Liegt da für die TA-These eine Vorreiterrolle auch wieder parat, in diese soziologische Betrachtung zu gehen? Und wir haben ja Ansätze in der TA, die wirklich soziologisch originär arbeiten.
Ja, aber dazu, also wir haben Modelle, die sind wunderbar soziologisch anwendbar. Der Haken ist, dass die TA zu eng fokussiert ist. Die TA beschäftigt sich zu wenig mit Kontexten und so und die Wirkung von Kontexten und von Strukturen. Und da sind die Soziologen uns natürlich meilenweit voraus. Also die TA müsste sich öffnen in Richtung wirklich gesellschaftlich und System und Strukturen und sonst was alles. Aber bleibt immer wirklich bei der Grundtransaktion mit dem Mikroskop. Und das ist viel zu eng.
Steile These, vielleicht auch ein bisschen radikal, aber ist es da nicht ein Glück, dass die TA nicht psychotherapeutisch anerkannt wird, die psychotherapeutische Betrachtung in der organisierten TA einfach zahlenmäßig auf dem Rückzug ist und man jetzt einfach in diese Richtung weiter agieren kann, weil da auch die professionelle Zusammensetzung innerhalb der organisierten TA auch besser geeignet ist?
Es ist so ein bisschen in die Richtung, was ich gesagt habe. Wie kann TA so eine allgemeine Lebensbewältigungskonzeption sein? Ich habe ja da in Lindau auch über die neuen Antreiber gesprochen und dass ich eine grundsätzliche Umkehr der Antreiber feststelle. Die Antreiber waren früher so definiert, sei perfekt, sei stark an die eigene Person. Heute laufen die meisten Menschen durch die Welt und stellen Anforderungen an andere Personen. Das heißt also, der andere soll gefälligst Anforderungen, Erwartungen und sowas erfüllen. Das kriegen Kinder schon beigebracht, wenn ihre Eltern mit den Lehrern verhandeln in der Schule, also in der Antreiberbildungszeit. Ja. Da kriegen Kinder das heute schon mit. Wie geht man mit gesellschaftlichen Institutionen aus?
Wie sollten die sein? Das finde ich eine wirklich kluge Beobachtung. Sei als Lehrer so, du kannst ja nicht so sein. Und als Mediator sei so, du kannst ja jetzt nicht Stellung beziehen in einem Konflikt. Und das ist ein Antreibermoment. Das finde ich wirklich eine schöne Profilierung. Ich meine, die Pflichtenkultur, die Pflichtenwerte, die ja auf dem Selbstbezug auch sind, die sind ja ohnehin zurückgegangen. Ne? Das hatte ja Andreas Reckwitz deutlich zusammengefasst, dass diese Verpflichtung nicht mehr das Wertekorsett bilden, sondern eher diese Authentizitätsansprüche. Und aber das finde ich wirklich sehr hilfreich, wenn du das bei den neuen Antreibern beobachtest. Man treibt andere an und damit auch nicht mehr in dem Altersstruktur, wie ja die Antreiber sich entwickelt haben, die ursprünglichen, also im Vorschulalter, sondern mit der Schule und vielleicht gar nicht mit der ersten Klasse, sondern dann mit der Klasse, wo man das Smartphone sozusagen zu Hause geschenkt bekommt, weil man es abgefordert hat. Die Mitschüler haben das. Dann geht das Spiel los, dass diese Vernetztheit auch diese Social-Media-Maschinerie dann auch eingreift.
Aber was wir dann haben, ist sehr schnell so die Konkurrenz der Opfer. Ne? Die Lehrer sind Opfer, weil sie zu wenig Mittel haben und von den Eltern terrorisiert haben und die Schüler haben keine Lust. Die Eltern sind Opfer, weil sie und so weiter. Sie sind alle Opfer und in der Konkurrenz der Opfer. Ne? Das kann man mit TA sehr schön abbilden. Aber das wäre wirklich ein Punkt, das da mal was darüber zu machen, zu schreiben.
Ja, auch ein schöner Begriff.
Die Frage der Komplexität der Systeme. Ne? Ich meine, wir klagen uns laufend über die gesellschaftlichen Systeme, die nicht funktionieren. Die Bahn funktioniert nicht, du kriegst keinen Termin am Facharzt. Alle Dinge, die früher funktioniert hatten, jedenfalls in der Erinnerung der älteren Menschen, hat die Gesellschaft heute wichtige Funktionsmechanismen, hat sie eingebüßt in der Qualität. Ne? Das ist ja auch eine interessante Frage. Das ist wieder eine systemische Frage. Also wie stellen sich Menschen dann auf Systeme ein? Wie kann ich damit umgehen? Oder verändere ich meinen Bezugsrahmen und sage, wenn ich mehr Bahnen fahren sehen will oder ökologischer umgehen will in der Welt, dann gibt es auch öfter Verspätungen, wie man es will. Also das ist halt die Frage, wieder eine Bezugsrahmen verändern.
Also das Selbstverständnis muss ich, und das ist schon, glaube ich, etwas, was allmählich geschieht oder aber viel zu träge, dass ich lebe in Europa, ich lebe als deutscher Staatsbürger und es ist nicht im Selbstverständnis drin, dass man technologisch im Mittelfeld agiert. Obwohl jeder die Digitalisierung hier gut einschätzen kann.
Was der Günther eben gesagt hat, ne? Also der Staat funktioniert nicht mehr so wie früher mal gedacht, erwartet. Ob es wirklich immer so war, weiß man auch nicht so genau. Aber das geht nicht mehr. Ne? Der Haken ist, dass die Politiker in diese symbiotische Falle gehen und machen jetzt Versprechungen, die sie gar nicht einhalten können. Das ist alles viel zu komplex und das kriegen die gar nicht. Das, selbst wenn die gut funktionieren würden, wäre das nicht machbar. Aber die tun immer so, als wähl uns und du wirst zufrieden sein. Da wird den Wählern keiner reinen Bein eingeschränkt. Ist, dass in der ordentlichen Situation der Staat ganz andere Sachen muss und nur noch andere Sachen kann. Dass also auch das Geschäftsmodell einer Regierung oder so inzwischen anders sein muss als früher.
Da würde ich jetzt sagen, die Wählenden sind vor allen Dingen die großen Bevölkerungsanteile der Rentner, Pensionisten und alsbald in Rente gehenden. Das ist ein Prinzip der Fairness, sozusagen, da jetzt sich nicht zu getrauen, zu sagen, ui, es geht jetzt anders lang.
Fairness? Aber
also ja, der Fairness von, man hat jahrelang eingezahlt und die Renten waren sicher gesagt bekommen und ja, jetzt wird so lange wie möglich und weit über das erträgliche Maß hinaus dieser Glaube aufrechterhalten mit falschen Versprechungen. Oder wenn ich will euch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, es ist die große Masse der älteren Bevölkerung, die den Grund bieten, ob berechtigt oder nicht, dass sich in der Politik nicht getraut wird zu sagen, so geht's nicht weiter, wie wir es versprochen haben. Und das ist schon seit 20 Jahren bekannt. Also das ist jetzt, glaube ich, nichts Neues.
Oder sollen die Politiker bei den Zauberkünstlern lernen? Das sind ja Illusionisten. Ne? Also wie man Illusionen weiterpflegt und dann möglichst auf die übernächste Regierung die Einlösung verschiebt, wo man selber nicht mehr im Amt ist. Das ist eine Falle. Dann kommen andere an die Regierung.
Ja, ich meine, da ist ja auch, wenn wir wieder in unsere liebgewonnene TA zurückgehen, ich glaube, dass auch bezüglich der traditionellen Antreiber ein ziemlicher Shift da ist. So, der traditionelle deutsche Antreiber ist der streng dich an Antreiber aus meiner Sicht.
Ne? Ja.
So haben wir uns hochgearbeitet.
Gibt's andere? Gibt's noch andere?
So haben wir uns hochgearbeitet nach dem Krieg. Selbst ihr im Osten habt ja euch da der ganzen.
Wir sind das Original, wenn es um Anstrengung geht.
Und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass heute vor allem aus der politischen Perspektive, ich bin ja selber in der Politik tätig, hat man meistens so einen Machsrecht-Antreiber. Das heißt also, man versucht es jeder Gruppe und allen recht zu machen. Wenn du jetzt mal gerade unsere kleine Gruppe von 19 Millionen Rentnern, die wir im Moment haben, sind ja jetzt wieder gezählt
und
worden.
Und alles Wählende.
Die gehen ja noch fleißig zur Wahl, ja. Wenn man es denen immer recht machen will oder glaubt es denen recht zu machen, auf keinen Fall mit irgendwelchen Einbußen oder auch sonst wie oder nur eine Stagnation. Genau. So was, dann wird dann das Wort Reform. Hat ja jetzt einer gesagt, das sind keine Reformen, sondern Deformen im Moment. Genau. Wahnsinn. Aber dieser Machsrecht-Antreiber geistert in der Politik total rum. Ne?
Ja, und den konnte man 20 Jahre lang einlösen, denn dann hat er immer genug Geld, diejenigen, die jetzt sich irgendwie schlechter dastanden, die geltlich zu trösten, dass die die Klappe hielten und zufrieden waren. Aber das geht nicht mehr. Jetzt ist es soweit, die einen haben Vorteile und die anderen haben Nachteile, aber die Nachteile haben Nachteile. Und das kann man nicht mehr kompensieren, nicht mehr beim Benzinpreis auf Dauer. Ne?
Da sind wir bei dem Thema gelandet, wenn wir über die Transaktionsanalyse und Ihre Organisation sprechen wollten. Weil wir einen Blick in die Zukunft gewagt haben, auch was sind denn Ausrichtungsmöglichkeiten? Was sind denn drängende Felder, wo eine Transaktionsanalyse, die sich rebellisch versteht, die sich ewig jung wähnt und ewig aufklärend, aufdeckende Konzepte anbietet, wohin müsste die arbeiten? 50 Jahre deutsche Gesellschaft für TA. Günther, ich muss dich nochmal, weil du international auch einen Blick hast, und aber Rolf, auch du, weil das ist mir ja auch manchmal völlig entfallen, du warst ja mal Vorsitzender der DGTA. Das war mir lange Zeit überhaupt nicht klar gewesen, übrigens.
Na sowas.
Diese deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse, unterscheidet die sich von anderen Ländergesellschaften in einer prägnanten Weise, wo man sagen könnte, also das ist typisch deutsch, wie sie sich entwickelt hat? Oder, ne, wenn ich jetzt England nehme, die haben einfach mehrere Gesellschaften und die leben nebeneinander her und agieren und tauschen sich aus. Es hat sich ja doch nur eine gebildet.
Naja, das ist eine typisch deutsche Sache. Ich denke, das, was gemeinsam ist, die TA kämpft in allen Ländern Europas ums Überleben. Sie hat die großen Anerkennungen in England und in Italien als Psychotherapiemethode. Deshalb wird da auch mehr investiert. Deshalb gibt es da entsprechend auch eine völlig andere Form von Klientel. Also die Mitgliedschaft in den Verbänden ist in Italien eine völlig andere als in Deutschland. Dann haben wir diesen riesigen Block der Ostländer, in denen die TA interessanterweise, also der osteuropäischen Länder, in denen die TA bis hin nach Kirgisistan, das ist jetzt nicht mehr Europa, aber zählt, glaube ich, auch zur EAT, bis dahin hat, da haben sich überall kleine Gruppen auch gebildet, die TA machen und sich, glaube ich, auch ganz gut schlagen so in dem Wettbewerb, den die da haben. Also da ist eher Wachstum, aber das macht natürlich die Geschichte auch ungeheuer komplex. Ja. Ne, da musst du irgendwie nicht nur 28 Flöhe hüten, sondern in der EATA sind, glaube ich, 35 oder wenn nicht sogar 40 Mitglieder drin, weil was an verschiedenen Organisationen liegt. Also insofern, es gibt leider wenig Austausch auf Theoriebasis, ne? Waren ja jetzt beim Kongress, waren ja die Charlotte Sills und die Helena Hargarden und haben ihr Modell nochmal vorgestellt. Ich habe schon zigmal gehört, also ich fand es jetzt nicht besonders neu für mich nochmal. Hm. Hat auch eher so ein historisches oder zeitgeschichtliches Element dann da drin. Insofern sind für mich aber auch keine Antworten in der Richtung, wie wir, wo wir eben dran waren. Was brauchen Gesellschaften? Gesellschaftliche Gruppen heute oder gesellschaftliche Themen, die wir haben, das löst man nicht dadurch, dass man in der Therapie jetzt mehr Beziehungsorientierung noch einführt.
Ja, das finde ich auch ein wichtiger Punkt.
Insofern bin ich da ein bisschen enttäuscht, was die theoretischen Beiträge von den anderen Ländern. Ich glaube, da sind wir Deutschen gar nicht so schlecht aufgestellt, aber wir müssten da mal ein Stück in die Füße kommen. Hoffentlich sind diese ganzen Traditionsveranstaltungen jetzt mal absolviert, erfolgreich absolviert, sodass man sich tatsächlich, das Buch heißt ja, was sagen Sie, nachdem Sie guten Tag gesagt haben, heute? Ich würde mal sagen, was sagen wir denn morgen?
Ja, ab von wegen, wie ist die DGTA anders, ne? Also da war ich mal Vorgesitzender und unter meinem Vorstand haben wir damals die Fachgruppen gemacht, ne? Die Arbeitsfelder, ne? Das wurde abgestimmt und wir haben die erste Geschäftsstelle aufgebaut. Also es waren große strukturelle Entscheidungen, die nachträglich gesehen absolut richtig waren. Und die DGTA hat auch, denke ich, als erstes überhaupt den TA-Berater und sowas eingeführt. Also wenn ich mir die Statistik ansehe, dann möchte ich sagen, also dass wir inzwischen 2000 Mitglieder haben, das liegt am TA-Berater, das liegt nicht an, dass da jetzt viel mehr Leute im CTA oder sowas gemacht haben, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja auch eine Änderung klammheimlich des Geschäftsmodells und das sollten wir nochmal reflektieren und vielleicht auch dem die offizielle Anerkennung geben und sehen, was lernen wir denn daraus, wie wir uns wirklich aufstellen müssen. Ne? Und das ist, geht tatsächlich ein bisschen mehr in Grundausbildung und muss man sagen, also die akademischen Sachen oder so, da werden wir bei den Systemikern und sonstigen Leuten, was alles so läuft, noch einiges aufzuholen haben. Das ist vielleicht gar nicht der wichtigste Punkt, den wir auch wirklich erledigen müssen.
Ich glaube, dieser Anfang, also mit einem Abschluss, ernstzunehmenden Abschluss vor dem CTA, der meistens so erst nach 5 bis 7 Jahren angestrebt war oder möglich war, das war in der Tat der DGTA-Mediator. Diese Entwicklung der Mediationsgesellschaften und der Professionalisierung von Mediation und Vergesetzlichung, dass das eine Herausforderung war, auch für einen Verband, der sich mit Konfliktbearbeitung identifizieren konnte und sagte, wir haben dafür gute Konzepte, auch wenn wir nicht uns Mediatoren nennen, weil wir aus einer Schulengeneration kommen und Transaktionsanalyse nennen. aber dass da tatsächlich eine Öffnung auch stattfand hinsichtlich anderer Art von Abschlüssen. Ja, nicht so eine Lebenskonzeption, sondern wirklich überschaubare Ausbildung. Und es war auch ein Streit, ne, innerhalb der TA, ob man diesen Weg gehen sollte. Gut, ihr beiden, mir brummt tatsächlich der Kopf von den vielen Ideen und Rückschau und Vorschau. Mir geht noch eine Sache durch den Kopf, so, weil 50 Jahre ist ja wirklich auch eine Nummer und es sind mehrere Generationen jetzt von TA-lern auch sichtbar geworden, auch auf den Kongressen so, um so gut in die Zukunft zu kommen. Und ich glaube, Rolf, ich habe den Spruch von dir, ne, irgendwie, um das Neue willkommen zu heißen, muss das Alte gut gewürdigt sein. Habt ihr den Eindruck, dass man mit den ersten Generationen und zweiten Generationen so, hat man das gut aufgearbeitet, gut gewürdigt und kann man der Zukunft auch gut entgegenschauen, ohne so im Alten noch zu hängen? Was mir bei so einem Thema wie Transaktionsanalyse, Lebensskript, Bezugsrahmen so ja doch irgendwie naheliegend ist. Da die DGTA gut gewappnet. Günther, du hast das Buch gelesen. Zweimal habe ich gehört, 700 Seiten, zack.
Ja, das ist eine gute Frage, die du da stellst. Ich glaube, in dem Buch werden ja auch verschiedene Wunden der TA so beleuchtet. So Wunde, die der Eric Byrne hatte. Du hast ja eben gesagt, TA ist rebellisch. Das würde ich schon nicht mehr unterschreiben wollen. Ich finde, wir sollen uns so ein Zeug verabschieden. Auch die Behandlung der beiden ehemaligen großen Menschen aus der TA, des Rüdiger Rogol und der Frau Kottwitz aus Berlin, da gab es ja richtig Rahmen, so ähnlich wie in der amerikanischen TA-Gesellschaft auch. Aber das, also ehrlich gesagt, das interessiert mich heute nicht mehr. Ich möchte gucken, was sind heute so Themen, die du jetzt reingebracht hast. Wie können wir heute in der heutigen Gesellschaft Verständigungsfähigkeit verbessern und wie können wir damit umgehen? Das interessiert mich, dieses Zurückschauen, und ich bin bei aller Skriptorientierung und tiefen psychologischen Verwurzelungen schön und gut, aber ich würde das eher mal so als ein traditionalistisches Element nehmen, aber nicht als irgendwas, was noch irgendeinen prägenden Einfluss heute haben sollte. Vielleicht ist da auch ein offizielles Verabschieden mal nötig. Das war so ein schöner Vergleich in dem Buch, also irgendwie Tradition erhalten heißt nicht die Asche weitertragen, sondern die Flamme weitertragen. So. Und vielleicht muss man die Asche auch mal beerdigen da und das Flämmchen mal wieder neu anzünden.
Genau, ja, die Asche heilig sprechen und dann die Flamme weitertragen.
Aber dazu, ne, also ich finde es toll, der Kongress ist gut gelaufen, sehr viele Teilnehmer, wir haben 2000 Mitglieder, müssen zwar die Beiträge erhöhen, aber wir haben ganz gut die Pandemie und so überstanden. Da ist vieles, was auch wirklich ganz gut aussieht, ne? Und wir haben einen sehr funktionalen, prima Vorstand. Was uns eigentlich fehlt, das ist ein bisschen ketzerisch, ist ein State of Urgency. Also wie kriegen wir in den Laden das Bewusstsein rein? Da fehlt was. Wir brauchen ein neues Geschäftsmodell. Wir müssen uns neu ausrechnen, obwohl es uns auch wirklich relativ gesehen gar nicht so schlecht geht. Ne?
Ein guter Zeitpunkt. Ne?
Und wie man so eine Stimmung aufbaut, dass wirklich gesagt wird, das ist jetzt wirklich wichtig, das ist nötig und wir engagieren uns. Das ist leider so als Beraterpraxis, wenn es der Firma immer noch ganz gut geht, es ist ungleich schwieriger, eine Änderung herbeizuführen, als wenn wirklich die Zeichen an der Wand stehen und man sieht, aha, es geht so nicht weiter. Und da, an dem Punkt sind wir noch nicht wirklich.
Wie das bei IT-Sicherheit sozusagen, ne, beauftragen, hack uns, greif uns an, mach uns, wo sind unsere Schwachstellen? So, dass man da eine Gruppe beauftragt, sagt, schonungslos, wo sind unsere Schwachstellen, wo sind wir schlecht aufgestellt? Was man früher vielleicht, ne, am Hof, der Hofnarr oder so war, da gibt's irgendwie, ja, sehe ich jetzt auch keinen.
Auch vielleicht mal Beispiel aus anderen Feldern. Das finde ich immer interessant. Also wenn man ein Fallbeispiel dazu hat, wie, sagen wir, jemand im journalistischen Bereich TA gut nützen kann, wie jemand im rechtlichen Bereich TA gut nützen kann, dass man aus unserem klassischen Modell der psychotherapeutischen oder Coaching und sonst wie Anwendung ein Stück rauskommt. Und wie kann man denn in anderen Feldern, vielleicht auch in der Politik, gibt's da Fallbeispiele dafür? Das muss ja gar nicht die große Revolutionsgruppe sein, sondern einfach mal so, dass TA da vielleicht für unsere heutigen Fragestellungen Antworten hat, was auch an Fallbeispielen exemplarisch mal dargestellt. Sowas würde für mich schon in eine andere Richtung gehen.
Gar nicht so weit weg, ne? Und aber ganz ähnlich wie Rolf, mit dir ging mir das auch lange Zeit mit dem George Kohlreiser so, den ich nie irgendwie als ITAA-Präsident wahrgenommen hätte oder habe, aber den ich aus dem Feld Mediation kennengelernt habe. Wo man mitbekommt, okay, der hat dort in einem anderen Feld mit Grundlagen TA sozusagen wirklich auch Erfolge gehabt. Das ist immer noch natürlich Beratung, ist nicht so weit weg, aber das war schon beeindruckend. Und das stimmt, solche Figuren, also in dem Sinne hatte ich jetzt auf Figuren und Personen abgestellt, aber Günther, du meinst eher, glaube ich, das Feld betrachten, ne? Und was kann man damit machen?
Anwendungsfelder. Gab ja sogar mal Leute, die haben versucht, TA-Konzepte im juristischen Bereich in irgendeiner Weise anzuwenden.
Echt?
Oder darzustellen, ist mir mal zu Ohren gekommen.
Okay, das sind ja ganz verwegene Leute gewesen.
Das wäre eine interessante Richtung, finde ich auch. Aber dazu müsste die TA sich wirklich den Kontexten noch weiter öffnen und sich die einzelnen Berufsfelder und Kontexte genauer angucken und dann wirklich gucken, wie können wir da hilfreich sein? Und da gibt's bestimmt eine Menge Möglichkeiten. Ne? Aber wir brauchen dann auch Fachleute aus diesen Kontexten. Du kannst nicht in die Kontexte reingehen und sagen, wir verstehen was von Kommunikation. Insofern sagen wir jetzt, wie du jetzt am besten als Rechtsanwalt funktionierst. Ne? Es gibt einen Nacherfolg. Also wir müssen den Kontext dann auch wirklich kennen. Ne? Genau wie im O-Bereich, ne? Gibt's halt auch sehr viele Realer, die machen nette Teamentwicklung und sonst was alles. Aber eine wirkliche O-Beratung, Organisationsberatung machen nicht so viele, muss man wirklich sagen.
Ja, und da finde ich, ist das Referenzbeispiel von meiner Seite der letzte Gedanke für heute, ist die Schule. Also Schule als eigene Organisation, auch als Verwaltungsorganisation, staatsnahe Organisation, da hat die TA wirklich Fuß gefasst. Ne? Hat nicht nur, das Anwendungsfeld ist ja wirklich fast auf Schule geprägt, aber wirklich viele Experten im schulischen Kontext. Das wäre so ein Beispielsfeld, wo man sagen kann, das ist gut erschlossen worden. Okay, Rolf, Günther, wir belassen es für heute hier. Es war mir wirklich eine Freude, mit euch wieder hier rastlos, ratlos etwas in den Blick zu bekommen, das so ein wenig Konturen gewonnen hat. Aber die sind umso wichtiger. Vielen Dank.
Ebenso.
Vielen Dank, war ein Vergnügen. Ciao.
Ciao. Das war mein Gespräch mit Rolf Balling und Günther Mohr. Die ratlosen Berater, zum 13. Mal sind wir zusammengekommen. Es gab jetzt eine lange Pause und wir haben das 50-jährige Jubiläum der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse genommen. Ein Verbund von Transaktionsanalytikerinnen, gegründet noch zu einer Zeit, als sich Schulen verbunden haben und noch nicht professionelle Settings. Das haben wir besprochen und sind dann auch zu gesellschaftlichen Fragestellungen und Kontexten gekommen, die eine organisierte Transaktionsanalyse in den Blick nehmen sollte. Das war heute ein spezielles Thema, nicht so sehr für Mediation, Coaching und Beratung, sondern da ist eine Beratungsschule in den Blick genommen worden, die sich als kommunikationsfokussiert versteht, psychologisch fundiert, aber auch stärker mit Tendenzen soziologischer Einflüsse, was der Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch der Theorie zugute kommt. Wenn dich das Thema interessiert oder sogar Transaktionsanalyse für dich ein interessantes Beratungsverfahren ist, dann kannst du auch auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse schauen. Dort finden sich Ausbilderinnen und Institute, wo Transaktionsanalyse angeboten wird. Wen es nach Leipzig zieht, hier soll es auch ein Institut geben, das sich der TA-Ausbildung und Weiterbildung widmet. Und das Institut soll nicht das Schlechteste sein. Du findest mehr auf der Webseite von Inko Fehmer, dass dieser Podcast hier auch hostet. Für den Moment bedanke ich mich. Komm gut durch die Zeit. Schön, dass du hier dabei warst und gehabt dich wohl. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Inko Fehmer, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen und auch TA-Weiterbildungen.